Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zum Brainsnack, dem Podcast der Stiftung Münch. Wir kümmern uns, das wissen alle unsere Stammhörerinnen und Stammhörer schon, um den Fortschritt in der medizinischen Versorgung in Deutschland. Meistens sind deshalb Mediziner und Ökonomen hier zu Gast. Dabei hängt der Fortschritt doch, wie in vielen anderen Lebensbereichen auch, immer häufiger mit Computern, mit Chips, mit Software und mit Sensoren zusammen. Deshalb haben wir heute einen Fachmann für all diese Dinge eingeladen, zu einem Gespräch über die Zukunft unserer Krankenhäuser und alten Pflegeheime. Für alle, die es gern ein bisschen reißerisch mögen, das ist der Mann, der die Visite abschaffen will, jedenfalls so, wie wir sie kennen. Er kommt von der Technischen Hochschule Würzburg-Schweinfurt, genauer gesagt von der Fakultät für Informatik und Wirtschaftsinformatik dort. Toni Fetzer heißt mein Gast. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie heute dabei sind.
Dankeschön. Schön, dass ich da sein darf.
Und jetzt, Herr Fetzer, was ist denn schlecht an der Krankenhausvisite? Und was haben Sie dagegen im Angebot?
Also, aus meinen persönlichen Erfahrungen habe ich immer das Gefühl gehabt im Krankenhaus, dass man immer nur eine Momentaufnahme bekommt. Das heißt, man liegt da in diesem Krankenhausbett, wartet und wartet stundenlang und irgendwann kommt dann die Steppvisite. 10 Mann stellen sich ums Bett. Eine Minute wird man untersucht und danach ist der Spuk wieder vorbei. Und diese Momentaufnahme, die da gemacht wird, also das habe ich irgendwie nie so richtig verstanden. Ich war mir immer nicht ganz klar, ist das jetzt alles? Waren das jetzt alle Informationen? Oder kommt da noch mehr? Und für uns in der Informatik, wenn wir jetzt immer nur Daten für eine Minute aufnehmen würden, da würden unsere Systeme nicht viel rausbekommen. Und vielleicht sollte man das im medizinischen, zumindest im Krankenhausbetrieb, auch mal überdenken.
Und lassen Sie uns ein bisschen ranschleichen an die Visite und Ihr Gegenkonzept, Herr Fetzer. Und dazu kommen wir jetzt zu 3 Fragen hintereinander weg eigentlich. Es geht um Ihre Forschungsgebiete, die auf Ihrer Hochschul-Homepage so beschrieben werden: Sensor Fusion oder Sensor Fusion, Indoor Lokalisierung und dann probabilistische Zustandsschätzung. Für Nicht-Informatiker, von denen es unter unseren Hörern einige geben dürfte, erklären Sie doch kurz, was hinter diesen 3 Begriffen jeweils steckt und was die mit dem Alltag im Krankenhaus oder auch im Altenpflegeheim zu tun haben könnten. Wollen wir mit der Indoor-Lokalisierung anfangen?
Gerne. Also die Indoor-Lokalisierung ist quasi die Anwendung hinter den beiden anderen, mehr oder weniger. Das kann sich jeder, glaube ich, ganz einfach vorstellen. Jeder kennt Navigationssysteme, gibt es ja unterschiedliche Marken und unterschiedliche Anbieter. Und so ein Navigationssystem im Außenbereich kann mich von A nach B geleiten, kann mir mittlerweile auch Fußgängernavigation anbieten durch Innenstädte. Und genau sowas muss man sich jetzt für Gebäude vorstellen. Das heißt, ich bin in einem Krankenhaus und möchte jetzt von der Lobby zum Büro I527 und dann geleitet mich dieses System zunächst dorthin. Das ist der klassische Navigationsfall. Und dementgegen gibt es auch noch einen Lokalisierungsfall. Lokalisieren heißt schlicht die eigene Position herausfinden. Das ist der erste Schritt, der hier notwendig ist. Und da beschränken wir uns nicht nur auf Menschen, sondern wir beschränken uns eigentlich auf gar nichts. Das heißt, wir können Maschinen orten, wir können auch Tiere, Menschen, Fahrzeuge. Also da sind wir ganz frei, was wir da orten können. Das ist die sogenannte Indoor-Lokalisierung. Und viele fragen sich jetzt vielleicht ganz kurz inhaltlich, warum kann ich da nicht einfach meine bestehenden Systeme benutzen? Die Erklärung ist ganz leicht. Das GPS, also die Satelliten, die Ihnen die Außennavigation machen, die funktionieren im Gebäude einfach nicht. Weil ich zu diesem Satelliten immer Sichtkontakt brauche. Sie kennen das vielleicht, an schlechten Tagen ist Ihre Navigation komischerweise, wenn das Wetter schlecht ist, ist die Navigation im Auto komischerweise auch schlechter. An sonnigen Tagen ist die Navigation im Auto meist besser. Und genau diesen Effekt macht auch die Gebäudedecke bei Ihnen, bloß ganz extrem. Sie schirmt das Signal schlicht und ergreifend ab. Und dann habe ich nicht hoch genug Genauigkeiten und deswegen brauche ich eine ganz spezielle Indoor-Lokalisierung mit ganz speziellen Sensoren und so weiter.
Das erklärt, warum das schwieriger drinnen als draußen ist.
Genau, ja.
Und Sie haben jetzt schon angesprochen, Sie brauchen spezielle Sensoren. Und das führt uns ja zum zweiten Forschungsgebiet der Sensorfusion. Oder sagen Sie es Englisch, Sensor Fusion?
Kommt auf die Person und aufs Alter an. Die Sensorfusion, also das ist auch ein Fachgebiet, den es schon sehr lange gibt tatsächlich. Also einer der ersten Fachgebiete der Informatik vielleicht sogar, wer weiß. Oder Physik, also das überschneidet sich hier sehr stark. Sensoren haben ja oft was mit Physik zu tun. Also die Sensorfusion, wie der Name sagt, versucht einzelne Sensoren miteinander zu kombinieren, zu fusionieren. Und der Sinn dahinter ist, dass beispielsweise der Mensch hat ja auch mehrere Sinnesorgane. Und sehen wir jetzt ein Sinnesorgan als Sensor an, also das Auge ist eine Kamera, die Finger, die fühlen mit der Haut, ne? Also ich kann hier Gefühle aufnehmen, ich kann sprechen wie ein Lautsprecher mit meinem Mund und so weiter. Das heißt, nehme ich jetzt ganz viele verschiedene Sensoren, kann ich Informationen, die diese Sensoren aufzeichnen, miteinander kombinieren und neues Wissen, sogenanntes Meta-Wissen, kreieren. Und mit diesem Wissen komme ich dann einfach schlicht und ergreifend weiter. Bei der Indolokalisierung ist es so, ich kombiniere zwei Dinge. Zum einen kombiniere ich die absolute Position einer Person. Das heißt, ich nehme irgendwelche Funkgeräte, WLAN, Bluetooth oder sonst was, messe dort die Signalstärken. Je weiter ich von einem Access Point, also von einem Router, einem WLAN-Router entfernt bin, desto schwächer ist das Signal. Je näher ich dran bin, desto stärker ist das Signal. Und das mache ich mir zu nutzen, um eine absolute Position einer Person im Raum herauszufinden. Das Verfahren dazu nennt sich Triangulation, kann man mal nachschauen, wenn man möchte. Auf der anderen Seite möchte ich aber auch wissen, wie schnell bewegt sich denn diese Person gerade? Also welche Bewegungsgeschwindigkeit hat sie und in welche Richtung bewegt sie sich? Und das mache ich über ein Smartphone. Unsere Smartphones haben sogenannte Inertialsensoren, das ist ein Beschleunigungssensor und ein Kreiselsensor. Und die geben mir genau diese Informationen. Und kombiniere ich jetzt diese beiden Informationsquellen, erst mit dieser Kombination ist die Genauigkeit im Gebäude zufriedenstellend. Hätte ich nur die Funkleistung, die Funksensoren, dann habe ich wieder die Probleme mit den Wänden und den Decken etc. pp. Kombiniere ich da jetzt die Bewegungsgeschwindigkeit und die Richtung, in die sich eine Person läuft, rein, kann ich ganz viele Dinge ausschließen. Also ich kann ausschließen, dass jemand beispielsweise gegen eine Wand laufen würde oder durch eine Wand hindurch. Das heißt, ich verbessere langfristig mein Ergebnis. Ein ganz berühmtes Beispiel aus einem anderen Bereich sind die autonom fahrenden Autos. Da funktioniert es ähnlich. Ich habe Kamerasysteme um mein Auto herum installiert. Die Kamerasysteme beobachten den Verkehr, erkennen also andere Verkehrsteilnehmer. Ich habe einen Spurhaltesensor, der erkennt mir, dass ich gerade auf der richtigen Spur fahre. Ich habe einen Radarsensor außenrum, der noch weitere Informationen aufnimmt und so weiter und so fort. Ja, ich habe dann noch kleinere Sensoren, die mir Autogeschwindigkeit geben und so weiter. Und die werden auch kombiniert, um am Schluss dann eine Schätzung darüber abgeben zu können, wo befindet sich mein Fahrzeug gerade ganz akkurat und wie kann ich mich im Verkehr gerade verhalten. Das ist auch eine klassische Sensorfusion, auch wenn viele immer heutzutage sagen Deep Learning und sonst was, es ist eigentlich eine Sensorfusion, die hier stattfindet.
Und jetzt, Herr Fetzer, haben Sie gesagt, Sie müssen eine Schätzung vornehmen. Und wir müssen jetzt langsam eine Schätzung auch vornehmen, was das eigentlich mit der Visite zu tun haben soll alles. Wollen wir genauer feststellen, wie schnell die Chefärzte von Zimmer zu Zimmer laufen und die Oberärzte und Krankenpfleger? Oder geht es um was ganz anderes? Und hilft uns dabei vielleicht diese probabilistische Zustandsschätzung weiter? Oder bin ich auf dem Holzweg
damit? Nein, da sind Sie schon ganz richtig. Was wir wollen, ist eigentlich das, was der Markt oder die Häuser brauchen. Oder verlangen, besser gesagt. Das heißt, eigentlich möchte ich über meinen Patienten, also die Patientenakte sollte möglichst gut sein, sie sollte möglichst akkurat sein, sie sollte möglichst viele Informationen enthalten und die nicht nur aus einem einzigen Moment, sondern hier sollten möglichst viele Informationen vorhanden sein. Und eine Möglichkeit, solche Informationen zu sammeln, sind eben solche Sensoren. Das heißt, es geht gar nicht primär unbedingt nur um die Position, wo befinde ich mich. Es geht vielleicht auch um die Art und Weise, wie jemand geht. Ja, hat jemand Probleme beim Laufen, dann kann ich mit diesen Sensoren genau analysieren, wie die Bewegung abgelaufen ist, zum Beispiel. Das wäre jetzt ein ganz konkreter Anwendungsfall. Auf der anderen Seite gehen wir ganz kurz zurück in die Corona-Zeit. Hier geht es auch viel um Übertragungswege. Das heißt, da geht es schon wieder darum, wo befindet sich gerade jemand im Gebäude. Aber es ist gar nicht so wichtig, wer das eigentlich ist. Es geht viel wichtiger darum, herauszufinden, ist diese Person gegebenenfalls infiziert mit irgendeinem Erreger? Und welche Wege hat diese Person im Krankenhaus begangen? Und dann weiß ich ganz genau, okay, dieser Flur oder dieses Zimmer könnten jetzt kontaminiert sein. Und hier müsste ich jetzt desinfizieren oder etc. Also dieser Anwendungsfall der Übertragungswegeanalyse. Und ein drittes Beispiel, wo wir reingehen könnten, ist die Patientenüberwachung. Das ist ein Fall vor allem für Langzeitpatienten oder für Senioren, Rentner in entsprechenden Einrichtungen. Hier kann ja nicht ständig jemand vor Ort sein. Es kann ja nicht ständig jemand quasi zur Aufsicht da sein. Und da ist oftmals die Fragestellung Sturzerkennung. Also ist jemand gerade gestürzt und liegt jetzt, wie die buchstäbliche Schildkröte, auf dem Rücken und braucht Hilfe. Und es gibt durchaus Fälle, die dann da stundenlang liegen, im Worst Case. Und hier eine Erkennung zu haben mit einem Sensor, beispielsweise einem Armband oder einem Sensor, der in den Fußboden eingelassen ist, dass jetzt jemand gestürzt ist, das könnte natürlich Gold wert sein. Ja, da sind wir schon in dem Bereich, das tatsächlich auch lebensrettend sein kann. Hat jemand einen Schlaganfall, kann das erkannt werden mit Sensoren am Arm. Und da dann zügige Hilfe zu besorgen, weil ein System sagt, Vorsicht, hier ist gerade eine Anomalie, hier passiert irgendetwas, kommen Sie schnell. Das kann uns durchaus helfen. Und da ist die Sensorfusion wichtig. Und die Probabilistik, die Sie angesprochen haben, also diese Schätzung, das ist immer die große Unbekannte in der Sensorfusion. Weil diese ganze Information, die wir hier sammeln, diese Kombination dieser Informationen, die funktioniert mit Statistik. Das heißt, jeder einzelne Sensor versucht, eine Frage zu beantworten. Und diese Frage beantwortet er mit einer Wahrscheinlichkeit. Es ist immer, wie wahrscheinlich ist es, dass ich mich gerade in dem Gebäude an dieser Stelle befinde, für den Fall der Indoor-Lokalisierung. Und das fragt sich das autonome Auto auch, wie wahrscheinlich ist es, dass ich gerade im Straßenverkehr auf der mittleren Spur fahre. Und diese Wahrscheinlichkeiten werden am Schluss klassisch aufmultipliziert. Und dann kommt eine Gesamtwahrscheinlichkeitsdichte raus. Und diese Gesamtwahrscheinlichkeit sagt dann mit so und so viel Prozent, also ganz einfach formuliert, mit so und so viel Prozent ist jetzt gerade etwas passiert. Und je besser wir hier sind, desto besser ist es am Schluss.
Jetzt haben Sie ganz oft über könnte gesprochen. Also viel ist im Konjunktiv. So könnte es gehen. Was geht denn schon? Also, und was müsste sich verändern, damit es besser wird, als es jetzt ist? Denn Versuche mit Kameras, vielleicht auch nur Wärmebild, Infrarotkameras, auch mit Matten, die vor den Betten liegen und messen, wenn jemand drauf fällt, die gibt es ja schon. Da berichten dann die Pflegeheime, ja, die Leute machen dann alles möglich, um über die Matten drüber zu steigen, damit sie bloß nicht gemessen werden dabei. Was ist sozusagen, was ist Ihre Alternative dazu?
Ja, das ist ein Problem, ja. Also was geht, haben Sie gerade schon ein bisschen angesprochen. Also es gibt Technologien. Diese Technologien befinden sich aktuell noch oft in den Kinderschuhen. Also so richtig, richtig ausgereift und komplett marktfertig sind die wenigsten, sage ich mal. Sieht man wieder, Beispiel autonomes Fahren, also wird seit 10 Jahren oder noch länger rumgemacht, aber richtig marktreif sind wir irgendwie noch nicht, haben wir alle so das Gefühl, auch wenn die ein oder anderen schon damit fahren. Das hat mehrere Gründe. Also was wir angesprochen haben, haben wir einmal diesen, ich nenne, also wir fassen das immer in menschlich-rechtliche Situation so ein bisschen zusammen, weil wir einfach nicht Experten sind und dann ist das für uns so ein Bereich. Also der Mensch, Es ist etwas seltsam. Zum einen weigern sich die Leute teilweise sehr stark, sich in ihrem Zuhause, ich nenne es jetzt ganz, ganz reißerisch überwachen zu lassen, indem beispielsweise überwacht wird, wo sie eben hinlaufen, ob sie auf die Matte laufen, ob sie jetzt Zähne geputzt haben. Also das war einer unserer Anwendungsfälle in einem Forschungsprojekt, wurde überwacht, putzen sie sich regelmäßig die Zähne über eine Smartwatch. Da reagieren viele Menschen sehr allergisch darauf. Gleichzeitig schreiben sie alle über WhatsApp und Facebook und googeln und hast du nicht gesehen, was da im Internet passiert. Also das ist schwierig. Das heißt, hier muss man Überzeugungsarbeit leisten, hier muss man Akzeptanz schaffen, irgendwie, vielleicht auch auf psychologischer Ebene, weil aus technischer Sicht kann man das durchaus anonymisiert realisieren. Natürlich ist jetzt in diesem Zimmer diese Matte, dann ist klar, da wohnt jetzt halt Herr Müller. Dann, ja, aber dann muss man dem Herrn Müller das entsprechend beibringen. Aber dafür sind nicht wir Informatiker zuständig, dafür ist dann entsprechend jemand anderes zuständig. Aber das ist ein Problem, ja. Also das sehen wir auch in der Praxis. Ganz praktisches Projekt, das lief zusammen mit der Universität Siegen, Cognitive Village hieß das. Ist jetzt letztens ausgelaufen, aber wird noch dran weitergearbeitet. Da ging es darum, da wurde extra eine Wohnung angeschafft und in dieser Wohnung wurde eine Person, sollte die Person überwacht werden. Das heißt, er hatte überall Sensoren und soll halt sein alltägliches Leben leben und dann konnten wir diese Daten, weil wir brauchten Langzeitdaten, konnten wir diese Daten nutzen, um verschiedene Verfahren und Systeme zu prüfen. Jetzt war es aber sehr schwierig, da eine Person in diese Wohnung zu bekommen, tatsächlich. Also die wurde dann ausgeschrieben, ganz klassisch. Ja. Miete war auch sehr günstig. Es war aber unglaublich schwierig, da jemanden zu finden, tatsächlich. Und als dann jemand gefunden wurde, dann fingen weitere Probleme an. Also da musste man ja dann auch mal rein in die Wohnung. Dann musste man sich die Daten mal holen. Und da, sobald es um die eigene Privatsphäre, also die sichtbare Privatsphäre geht, wird es für Leute schwierig.
Das ist bestimmt auch ein ganz schönes Stück weit nachvollziehbar.
Ja.
Und den Überwachungsstaat wollen wir ja auch gar nicht propagieren. Die Frage ist, wie lässt sich's nutzbringend anwenden für den Fall, dass Menschen zugestimmt haben. Mit Sicherheit ist das die Voraussetzung dafür, dass sie dort überwacht werden, mit Sensoren begleitet werden. Wir müssen ein schöneres Wort vielleicht dafür finden. Ein treffenderes, um es mal sozusagen, nicht nur schöner. Aber ich frage mich selbst dann, wenn wir die Zustimmung hätten und wenn Sie mich überzeugen können als Informatiker, das ist anonym und da wird mir nachher nicht ein Nachteil draus. Wie findet das dann seinen Weg in eine Patientenakte und welchen Nutzen hat es für den Mediziner oder die Pflege dort? Was haben die überhaupt davon? Und vor allem, wenn ich mir vor Augen in Erinnerung rufe, dass die elektronische Patientenakte, die wir so gern hätten, in Deutschland noch weit davon entfernt ist, im Alltag angekommen zu sein.
Ja, genau. Also rechtlich, es ist wie wenn Sie sich eine Apple Watch kaufen, Sie unterzeichnen, also Sie stimmen der Datenschutzgenehmigung, der DSGVO, Sie stimmen zu den AGBs und dann sind Sie drin. Und dann müssen wir es umbenennen in Fitnessanalyse, dann funktioniert das wohl. Aber wie kriegen wir das zu denjenigen, die es eigentlich brauchen? Da brauchen wir natürlich einen Zwischenschritt. Die eine Seite ist natürlich, die Daten aufzunehmen. Die andere Seite ist, die Daten dann entsprechend sichtbar zu machen. Ich kann natürlich der Pflegerin und dem Arzt jetzt nicht einfach einen Datensatz vor die Füße werfen, sondern wir brauchen natürlich Systeme, die da gewinnbringend Informationen rausziehen und diese Informationen auch so aufbereiten, dass sie für Arzt und für Pflegerin nutzbar sind. In die Akte reinzubekommen, ja, das ist ein schwieriges Problem. Dafür bin ich jetzt kein Fachmann. Anfangen könnte man tatsächlich damit, so blöd wie es klingt, dass die Nutzer die Daten selbst aufnehmen und dann die Daten denjenigen präsentieren und zeigen. Und dann sind es halt Systeme, die TÜV geprüft sind oder sonstige Zertifikate haben, damit man auch weiß, dass das jetzt kein Quatsch ist, was da dahinter steht. Oder die Häuser haben eigene Systeme, die sie installieren, ja, in eigenen Patientenräumen oder in Behandlungsräumen oder sonstigen Geschichten oder in Fitnessbereichen. Es gibt ja Sport- und Fitnesstests, die sind ja auch Langzeittests. Und dass dann solche Systeme genutzt werden. Also das kann man von zwei Seiten angreifen, das Problem, meines Erachtens.
Und dann sieht man in einem Bewegungsprofil, wie oft hat sich jemand eben in seiner Wohnung bewegt oder in seinem Zimmer. Wie war die Nacht sozusagen, wie unruhig vielleicht auch, was haben sich für Dinge...
Genau, also das sind die unterschiedlichen Dinge, die man dann da prüft, das kann man sich überlegen. Also es gibt da verschiedene Bereiche, es gibt die Aktivitätserkennung erkennt eben, was ich so den ganzen Tag mache, Laufen, also man kennt es von den Sportuhren, Laufen, Fahrradfahren etc. Und das kann man aber auch unsportlich machen, Zähne putzen, Medikamente nehmen... Beispielsweise ist ein ganz großer Punkt, Physiotherapieübungen durchführen. Das kann man alles erkennen mit diesen Systemen, ob das durchgeführt wurde und beispielsweise bei den Physiotherapieübungen, ob ich sie auch korrekt durchgeführt habe. Das ist natürlich ein großer Punkt. Ja, wenn ich die ständig falsch mache, dann hilft mir das halt am Schluss auch nichts. Da können diese Technologien helfen in dem Zusammenhang.
Und jetzt haben wir über die Menschen gesprochen und wie sie begleitet oder überwacht, ist das unangenehme Wort werden können mit den Sensoren. Einfacher könnte es bei Dingen sein, bei Sachen, bei Geräten. Auch das, wenn ich richtig im Bild bin, ist ein Punkt, an dem sie arbeiten und wo eine Anwendungsmöglichkeit liegen könnte.
Genau. Also es gibt diesen Fall, des fehlenden Defibrillators im Krankenhaus, das hat uns mal jemand erzählt, der dort arbeitet, dass sie wohl einen Großteil ihres Tages damit beschäftigt sind, Dinge zu suchen, Maschinen zu suchen, weil man hat ja nicht, jeder Raum hat ja nicht alle Maschinen, und es wird häufig gesucht. Und dieses Suchen könnte man wirklich einfach abschaffen, indem wir alle diese Geräte orten können. Wo ist der Defibrillator? Wo ist dieses Gerät? Wo ist das Beatmungsgerät? Und so weiter und so fort. Da schreien jetzt wieder viele böse, okay, jetzt habe ich hier wieder eine Effizienzoptimierung. Aber redet man mit den Leuten in den Häusern, dann hat das wenig mit Effizienz zu tun. Das hat eher was mit Frustabbau zu tun. Diese Dinge zu finden, genau zu wissen, wo sie sind, macht durchaus Sinn. Und da können wir.
Braucht dann jeder Defibrillator einen Sender?
Genau, also die Defibrillatoren sind ja heutzutage elektronische Geräte und diese Geräte bräuchten dann einen kleinen Chip, einen extra Chip mit drin. Also entweder ist der im Gerät mit verbaut, da müsste man aber mit den Herstellern sprechen, oder man macht etwas einfach obendrauf. Also es gibt so ganz kleine, die sind vielleicht Chipkarten groß. Diese Sender kann man dann an die anbringen. Die funktionieren dann ähnlich wie ihr Smartphone. Und dann kann man die Teile orten.
Und in den Krankenhäusern oder Pflegeheimen müssten dafür dann Empfängersysteme auch verbaut werden?
Genau, also das kommt drauf an. Bei diesen Geräten, also wenn ich jetzt Gerätschaften orten will, das ist einfacher als Menschen, weil ich hier technologisch sehr unabhängig bin. Bei der Ortung eines Menschen muss ich mich auf die Smartphones stützen. Ja? Und Smartphone-Systeme haben immer die Nachteile, dass diese Plattformen, zumindest die iPhones, ein geschlossenes System sind. Das heißt, denkt sich Apple was Neues aus, dann müssen wir da halt entsprechend mitreagieren und mitziehen. Bei den Geräten ist es leichter, da können wir frei sein mit der Technologie. Da können wir beispielsweise auch WLAN setzen. Das heißt, hat ein Haus bereits ein WLAN-System, eine WLAN-Infrastruktur vorhanden, dann kann man die benutzen. Das heißt, dann muss ich nicht extra neue Technologien in meinem Haus installieren.
Und was sehen Sie, wie groß das Interesse ist von Krankenhausbetreibern, von Pflegeheimbetreibern an diesen Lösungen, von denen wir jetzt gesprochen haben? Einmal einerseits für die Geräte, andererseits für die Menschen.
Also vereinzelt habe ich schon mit Personen gesprochen. Es kamen auch mal welche auf uns zu, die daran großes Interesse hatten an, ich nenne es jetzt mal Ortungen, Ortungssysteme, Lokalisierungssysteme. Wo es dann aber bisher immer oder häufig gescheitert hat, ist zum einen die ganze Datenschutzproblematik. Da trauen sich die Leute nicht richtig ran. Es ist auch ein schwieriges Problem, wo man wirklich dranbleiben muss, wo man sich festbeißen muss. Das ist eine Sache, Datenschutz. Und die andere Sache ist auch, häufig haben wir das Problem, Arbeitsschutz ist auch das zweite Thema, was Problem werden könnte. Also Arbeitnehmervertreter sind da auch sehr allergisch, was das betrifft, weil sie natürlich Angst haben, dass auch die Mitarbeiter Leistung darüber irgendwie bewertet werden kann, was total Quatsch ist. Also das können wir nicht, ja, wenn die Systeme gut genug gebaut sind, und das sind sie in der Regel, zumindest jetzt im Forschungsbetrieb, wo kein wirtschaftliches Interesse dahinter steckt, sind sie noch genauso gebaut. Und das ist was, das benötigt, in der Wirtschaft nennt man das Change Management. Das heißt, hier braucht man ein Change Management, dass die Parteien, also zum einen die Rechtsabteilung, nenne ich es jetzt mal, und zum anderen die Belegschaft, sensibilisieren und die Vorteile herausarbeiten. Und tatsächlich hatten wir so eine Kooperation schon, und da ist es wirklich am Arbeitsschutz gescheitert.
Das war in einem Krankenhaus oder in einem alten Pflegeheim?
Das war in einem Krankenhaus.
Und ist ja so, Herr Fetzer, Sie sind gerade dabei, Ihre Doktorarbeit über diese Thematik zu schreiben. Und Doktorarbeiten werden natürlich, so großartige Leistungen sie sind, viele geschrieben, und Sie haben selber schon erwähnt, es wurden schon vor vielen Jahren diese Themen erforscht. Im Alltag ist noch so wenig angekommen davon. Was ist Ihre Prognose für die nächsten Jahre? Woran könnte es scheitern? Was könnte dafür sorgen, dass es diesmal anders ist?
Ja, also ich bin nicht der Erste, der dieses Thema erforscht. Das ist total richtig. Also es gibt da ganz viele vor mir, die sehr tolle Vorarbeit geleistet haben. Also mit die Ersten waren mir, also das erste richtige System war im Jahr 2000 von Microsoft damals, eine Forschungsarbeit. Und seitdem wird viel drüber geredet. Gartner hat es in seinem berühmten Gantt-Chart auch entsprechend positioniert, Milliardenmarkt und so weiter und so fort. Das Problem ist, diese Systeme sind da, diese Systeme funktionieren, sie kommen langsam an. In der aktuell, vor allem in der Industrie, Buzzword war ja immer Industrie 4.0, da kommen sie tatsächlich an, diese Systeme, mit spezielleren Technologien, Ultrabreitband nennt man das, die haben dann extrem hohe Zentimetergenauigkeiten, und da kommt es durchaus an, da wird es langsam in die Prozesse rein integriert. Und wenn ich sehe, wie lange das jetzt in der Wirtschaft gedauert hat, also wir reden hier über Zeiträume, über 10 Jahre, dann müssen wir für den medizinischen Sektor und vor allem für den privaten Sektor da vielleicht auch nochmal 10 Jahre draufrechnen, bis die Akzeptanz da ist von den Leuten, und vielleicht auch, bis der Marktbedarf da ist. Und so ein Marktbedarf, der kommt ja nicht einfach nur davon, dass es jetzt notwendig ist. Oft kommt da ja auch, der Appetit kommt beim Essen, sagt man ja manchmal. Das sieht man jetzt bei ChatGPT, also dieser neuen künstlichen Intelligenz, die meine Texte vervollständigen kann oder die mir Fragen beantworten kann. Diese Large Language Models, wie sie heißen, die gibt es auch seit Jahrzehnten. Aber jetzt hat es halt jemand mal so gebaut und so ein Marketing betrieben, dass für jeden klar wurde, wie man das benutzt und dass man es benutzen kann. Und auf einmal ist es ein Hype-Thema und wir können uns von Anfragen kaum retten, wo Leute uns fragen, können wir so ein System nachbauen? Und dann sagen wir ja natürlich, das können wir seit 10 Jahren, wenn sie die Ressourcen dafür haben. Das ist halt so das Ding. Also diese Technologien werden kommen und es wird aber noch 5, 10, 15 Jahre durchaus dauern, bis wir Akzeptanz haben, bis die Scheu abgelegt wird. Und dafür braucht es eben dieses Change Management. Dafür braucht es Leute, die da überzeugt von sind, die da reingehen und sagen, das bringt uns wirklich was. Und dafür brauchen wir Leuchtturmprojekte, dafür brauchen wir Studien, die uns wirklich schwarz auf weiß zeigen, guckt mal, das hat einen, nicht nur technologisch ist es ein spannendes Problem und wir können das Problem lösen. Nein, also die Anwendung funktioniert in der Praxis und sie hilft euch und sie überwacht euch nicht.
Ein spannendes Thema, das Sie sich ausgesucht haben für Ihre Forschungsarbeit, Herr Fetzer. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon eine probabilistische Schätzung ist, aber ich würde schätzen, es kommt zuerst bei den Geräten und dann bei der Visite zu Veränderungen.
Höchstwahrscheinlich, ja, höchstwahrscheinlich.
Ganz herzlichen Dank für diesen Brainsnack.
Gerne.
Und machen Sie es gut.
Auf Wiedersehen.